On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Rafa Nadal beendet seine Tenniskarriere. Zudem gibt es einen Weltrekord im Marathon zu bestaunen und Jürgen Klopp jetzt bei RB. Das alles und noch viel mehr in Folge 247 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und diesmal wieder einen wunderbaren guten Abend an David. Moin.
Und das wieder an einem Montag. Hallo Benny, ein herzliches so Hallo an euch da draußen. Ja, die Sportwoche hat wieder einige Themen zu bieten und nur bei uns gibt es sie so kompakt in dieser Audioform zusammengefasst. Also hört gerne rein und seid gespannt, welche Themen wir euch vorbereitet haben. Einiges hast du schon angerissen, Benny. Wir sprechen heute über Tennis, Leichtathletik, einiges an Wintersportneuigkeiten. Es sind ja nicht mal mehr 2 Wochen, dann geht es endlich los. Wir sprechen über einen Seriensieger im Radsport, einen Sensationssieger im Darts. Wir sprechen natürlich auch update-mäßig über Handball, Snooker, Basketball, it's fun to stay at the WNBA ist da das Motto, später mehr dazu. Die Formel 1 geht wieder los in dieser Woche, außerdem ein bisschen was Neues aus Eishockey und der NFL und natürlich, dass die Länderspielpause des Fußballs sich dem Ende entgegen neigt. Heute Abend noch das letzte Spiel der deutschen Mannschaft, mal gucken, ob wir das Ergebnis mit drin haben, wahrscheinlich nicht, aber du hast es angesprochen, Klopp zu RB, Abschiedsspiele von Poldi und von Fabian Klos, also viel zu besprechen und ich würde sagen, wir steigen ein, wir haben heute keine Kurznews explizit vorbereitet mit der Meldung der Woche. Ich glaube, das hat in allen Sportmedien richtig reingehauen. Rafael Nadal wird beim Davis Cup Finale seine Karriere beenden.
Ja, ganz genau. Der nächste große Mann, ich meine Roger Federer konnten wir ja schon verabschieden, der uns jetzt auch im Tennis, aus dem Tennissport verlässt. Rafa Nadal, ja, was gibt's da zu sagen? Natürlich, einerseits wird man ihn, glaube ich, immer in Erinnerung behalten, besonders mit diesem Duell mit Federer. Am Ende kam aber ja auch trotzdem 22 Grand-Slam-Titel in seiner Karriere rum, insgesamt 92 Karrieretitel insgesamt. Eine Wahnsinnskarriere, die damit beendet wird. Und ein Mann, der zwar am Ende doch von ein, zwei Rückschlägen auch, etwas außer Tritt gekommen ist, aber trotzdem einfach von vorne bis hinten eine absolute Weltklasse-Karriere hinter sich gebracht hat.
Hat natürlich viel auch mit Verletzungen gekämpft in den letzten Jahren, deswegen war es ist ja auch zu erwarten, dass jetzt der letzte der Big Four, Andy Murray haben genau. Wir unter anderem bei Olympia ja auch oft gesehen und Novak Djokovic eben jetzt sich auch verabschiedet, Djokovic jetzt der Einzige, der übrig geblieben ist und der hat ja auch am meisten Grand Slam Titel gewonnen, 24 Stück an der Zahl. Und von seinen 22 Titeln hat Nadal tatsächlich 14 Mal die French Open gewonnen, 4-mal die US Open, 2 Siege in Wimbledon und 2 bei den Australian Open. Dazu natürlich noch olympisches Gold im Einzel und im Doppel. Verschiedene einfach ewige Siegesserien, Weltsportler des Jahres 2010, Laureus World Sports Award 2020. Also es macht an der Stelle eigentlich gar keinen Sinn, alle Erfolge aufzuzählen. Der Stier aus Manacor wird passenderweise beim Davis Cup Finalturnier in Malaga, also in seiner Heimat, in seinem Heimatland Spanien, seinen Abschied feiern und dann werden wir ein letztes Mal Rafa bestaunen können. Das ist schon irgendwie jetzt krass, dass ja Federer weg ist. Murray haben wir ganz viel bei Olympia gesehen, ich hatte es eben erwähnt und jetzt auch Nadal. Ah, das schlägt schon aufs Gemüt.
Ja, und der nächste, ich meine, Murray hätte sich sicherlich auch trotzdem nochmal einen anderen Abschied gewünscht. Wobei es natürlich auch etwas romantisch war. Aber auch ein Nadal, der natürlich jetzt im letzten Jahr, wie gesagt, auch von Rückschlägen immer wieder betroffen war und dementsprechend jetzt nicht auch auf seinem Alltagshoch seine Karriere beenden konnte, sondern am Ende doch auch mit einem unglücklichen Jahr jetzt am Ende, das Segel streicht, aber trotzdem natürlich eine sensationelle Karriere. Und mal sehen, in welcher Form wir ihn vielleicht auch nochmal wiedersehen.
Ja, die letzten Grand-Slam-Titel waren die Australian Open und die French Open im Jahre 2022 und jetzt wird mir seit Tagen auch schon eingespielt, ja so das Best-of von allen Ballwechseln, die es da gegeben hat. Also ich habe heute einmal Djokovic geguckt, da ist mir wieder einmal der Atem gestockt. Das ist schon echt ganz großes Kino. Und wir wollen natürlich nochmal darauf zu sprechen kommen, was beim Davis Cup ansteht, Benny, denn da gibt's auch Neuigkeiten, da können wir gleich die Termine mit benennen.
Genau, der Davis Cup findet ja in Malaga 19. bis 24. November fest. Aber leider können wir da ja immer noch nicht zurückgreifen auf Namen auch aus dem deutschen Team. Ne? Wir warten immer noch auf eine Zu- oder Absage von einem Alexander Zverev, der aber sich dafür für etwas anderes angemeldet, nämlich für den United Cup, was ja immer traditionellerweise vor dem ersten Grand Slam in Australien zum Jahreswechsel ansteht. Das hat er jetzt in diesem Jahr sogar mit Kerber und mit Siegemund in diesem Mixturnier gewonnen. Da wird er auf jeden Fall mit von der Partie sein. Genau, aber Davis Cup, wir warten immer noch drauf, wozu es jetzt kommt. Und ich meine, so lange hin ist es auch gar nicht mehr.
Ja, absolut. Also wir sind gespannt, wer da beim Turnier in Malaga am Start sein wird. Das Ganze gibt es auch Free TV bei DF1 zu sehen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also dann kann man auch die letzten Nadal-Momente im besten Fall vor dem Fernseher ohne Kosten anschauen. Das vielleicht noch eine ganz schöne Neuigkeit. Was gibt es uns noch zu berichten? Jannik Sinner hat den dritten Titel bei einem Masters-Turnier in diesem Jahr eingesammelt, hat den Shanghai gegen Novak Djokovic gewonnen mit 7-6 und 6-3. Das ist richtig gut und natürlich irgendwie auch der Beweis, dass dieser ganze Hickhack rund um diese Doping-Problematik bei ihm ja sportlich dann zumindest keine Spuren zu hinterlassen scheint.
Ja, so ist es. Das lief auf jeden Fall wieder nach Maß. Das nächste Masters stand an. Und ja, wieder hieß Jannik Sinner am Ende der Sieger, der am Ende ja auch wieder den alten Bekannten, den letzten Haudegen dieser Top 4 mit Djokovic schlagen konnte. Das ist auch relativ deutlich in zwei Sätzen. 7-6, 6-3 in Shanghai. Ja, und dieses Turnier war ja auch durchaus geprägt von einigen Überraschungen. Ich meine, Machac, der Tscheche, der uns aus dem Doppel bei Olympia noch bekannt ist, der ist ja jetzt zum Beispiel gegen Alcaraz im Viertelfinale ausgeschieden. Andersrum, Alcaraz ist gegen ihn ausgeschieden, Entschuldigung.
Ja.
Aber eben auch solche Namen wie Medvedev, der gut im Viertelfinale wiederum gegen Sinner ausgeschieden ist. Aber eben auch aus deutscher Sicht, ja, müssen wir über Alexander Zverev reden. Wir haben ja über die Lungenentzündung, glaube ich, die er hatte, berichtet. So richtig auf dem Damm schien er immer noch nicht gewesen zu sein. Es ging im Achtelfinale nach einem Sieg über Griekspor im Achtelfinale dann aber gegen den Belgier Goffin raus in zwei Sätzen. Der wiederum ja, stand mit einem guten Ergebnis im Viertelfinale. Aber ja, der Sieger, der alles überstrahlt, war eben am Ende wieder Jannik Sinner. Und ich weiß nicht, wie guckst du aktuell auf ihn? Der spielt natürlich Wahnsinns-Tennis und trotzdem hat man doch irgendwie diese Meldungen irgendwie im Hinterkopf, ne? So ganz leichte Bauchschmerzen.
Die Massagehände gehen einem nicht aus dem Kopf. ich möchte mich da nicht aus dem Fenster lehnen, weil wie soll es mir damit gehen? Das hängt natürlich so in der Luft, aber ja, irgendwas wird sich da an Ermittlungen noch tun, auch wenn die Aussagen natürlich weiterhin wirklich verworren bleiben. Da blicken wir gespannt drauf und mit Hinblick auf die Zeit würde ich sagen, springen wir noch zu einem letzten Tennisthema, denn große Fußstapfen gilt es zu füllen. Jannik Sinner tut das Beste, dies zu tun. Und ein anderer aus dem Deutschen Tennisbund hat sich jetzt aufgetan in Kasachstan. Mit 17 Jahren und 14 Tagen der jüngste ATP-Matchwinner seit Carlos Alcaraz, ein gewisser Justin Engel, war da erfolgreich.
Ganz genau, der wurde am 1. Oktober 17 erst und hat da die Nummer 133 der Welt, Coleman Wong, tatsächlich in zwei Sätzen in Almaty in Kasachstan schlagen können. Das ist sein allererstes ATP-Match. Mit 17 gewinnt er also direkt sein erstes Spiel. Eine tolle Geschichte für jemanden, der ja durch dieses Ergebnis, durch diese Runde 2, wo er ja jetzt auf Chirundolo, den Argentinier, den Top-32-Spieler trifft, ja, es ist einfach eine tolle Geschichte, ne? Er macht damit 64 Plätze gut, glaube ich. Ist jetzt, glaube ich, auch mittlerweile unter den Top 400 der Welt angekommen durch einen Sieg. Also vorher kannte ihn niemand. Den Gegner konnte man auf der offiziellen Turnierseite auch nicht finden. Mit welcher Hand die Angabe kommt, ob Rückhand, ob beidhändig. Das weiß man alles nicht. Also Wahnsinn.
Ja, stark. Und ja, Cirundolo steht 427 Plätze vor ihm. Da hoffen wir auf die nächste Sensation. Genau, dann kommen wir zur Leichtathletik. Da ist mir die Kinnlade ein zweites Mal runtergefallen. Und zwar am Wochenende, als es, und das war wieder einmal im Vergleich zum letzten Jahr, im deutschen Fernsehen zu sehen, live sogar. Der Chicago-Marathon ist auf jeden Fall der Austragungsort, der in den letzten Jahren ja irgendwie Berlin abgelöst hat, was die Weltrekordzeiten angeht. Diesmal bei den Frauen. Ruth Chippengettig hat in 2 Stunden 09:56 einen neuen Marathon-Rekord für die Frauen aufgestellt. Das ist das erste Mal eine Frau, die unter 2 Stunden 10 läuft im Marathon und vor allem hat sie den alten Weltrekord um fast 2 Minuten verbessert. Vorher war es 2 Stunden 11:53 im September 23 in Berlin von Tigistar Zephyr gelaufen. Das ist natürlich jetzt wirklich eine richtige Hausnummer, fast 2 Minuten nochmal zu unterbieten und das gleiche am selben Ort und das ist ja auch so ein bisschen wieder der traurige Beigeschmack an dieser ganzen Geschichte. Ein Jahr nachdem Kelvin Kiptum, der ja auch bei einem Autounfall dieses Jahr gestorben ist, dort letztes Jahr den Marathon-Weltrekord bei den Männern verbessert hatte. Chippengettich hat gesagt, sie wird Kiptum diesen Weltrekord widmen. Der Weltrekord war in meinen Gedanken und das Wetter war perfekt, ich war sehr gut vorbereitet. Tolle Geschichte, aber auch wieder mit emotionalem Beigeschmack, wie wir es ja in den letzten Wochen häufiger in der Leichtathletik, gerade beim Langstreckenlauf, angesprochen haben.
Ja, eine mega tolle Geschichte. Sie hat dann ja auch noch geschmunzelt und gesagt, naja, dass jetzt bei den Männern und Frauen der Weltrekord von Kenianern erlaufen worden sein. Eine tolle Geschichte für sie, übrigens ja auch schon der dritte Erfolg in Chicago. Also da reden wir wirklich von absoluter Weltspitze. Der Weltrekord, den sie jetzt auch inne hat, ja, um fast 2 Minuten ist auch wieder eine Wahnsinnsgeschichte. Also die überbieten sich wirklich regelmäßig selbst und ja, zudem jetzt auch mal mit einer emotionalen Nachricht als Verbindung hat was.
Ja, absolut. Was auch was hat, ist eine kleine Podcast-Empfehlung, die im Sommer rauskam, jetzt allerdings irgendwie erst über Jonas Wahler von Sky bei mir irgendwie angekommen ist. Die Süddeutsche Zeitung hat einen zugegebenermaßen Podcast hinter der Paywall veröffentlicht, aber das SZ Plus Abo lohnt sich sicherlich dafür, über Florence Griffith Joyner, die ja immer noch die Weltrekorde über 100 und 200 Meter bei den Frauen erhält, ja, rund um Dopinggerüchte, mysteriöse Todesumstände und natürlich die Zeit, in der sie ja bis heute die Bestmarken in diesen Disziplinen hält. Sehr, sehr empfehlenswert. Ich habe in die erste Folge reingehört, muss den Rest noch hören, aber es klingt jetzt schon sehr, sehr interessant. Auch wurde da mit ihrem Witwer gesprochen. Ihre Tochter spielt eine Rolle, die bei America's Got Talent mal aufgetreten ist und so. Also sehr, sehr spannende Geschichte und das ist sehr, sehr spannend, sich um diese Personalien mal ein paar Hintergründe anzuhören, weil das ist ja einer der größten Mythen in der Leichtathletik. Nach wie vor. Genau, das ist die Empfehlung an der Stelle und dann habe ich noch eine News für euch da draußen und zwar, dass Andreas Hoffmann seine Karriere beendet, also der Nächste, der seine Karriere beendet heute in der Podcast-Folge. Ein Speerwerfer, der 2018 nicht nur EM Silber gewonnen hat, sondern auch die Diamond League Gesamtwertung und eine persönliche Bestleistung von 92,06 Meter aufstellte. Jetzt hat er zunehmend mit Verletzungssorgen zu kämpfen und dann wünschen wir ihm alles Gute für die Zeit nach der Karriere.
So ist es. Ich meine, ja, Wahnsinn. Wenn ich jetzt an 2018 denke, das ist jetzt schon auch schon wieder 6 Jahre, bald 7 Jahre her, will ich gar nicht drüber nachdenken. So, also mittlerweile ist auch er schon in einem Alter, wo man durchaus seine Karriere beenden kann. Aber vor der Pause.
Wir machen schon wieder weiter damit, ne?
Bitte?
Noch ein Karriereende.
Noch ein Karriereende, ja. der Karriereende-Podcast. Aber ja, genau, wir gehen nämlich in den Wintersport. Da reden wir jetzt ein wenig über Skeletten. Natürlich noch nicht über das, was jetzt ansteht in der neuen Saison, sondern ja, über einen Abschied, der durchaus traurig ist. Und es geht um ja, keine geringere als die Rekordweltmeisterin Tina Herrmann, die Erfolgsgarantin des deutschen Skeletten-Teams, hört auf. 32 Jahre alt, 7-mal. Ich glaube, 7-mal ist sie Weltmeisterin, wenn ich mich nicht komplett irre.
Ja, ja.
Eine Wahnsinnsgeschichte und mit 32. Man könnte eigentlich meinen, komm, ein paar Jahre bis zum nächsten Olympischen Spielen, da geht doch noch was, gerade auch mit ihrer Form. Aber ja, sie hat sich jetzt dafür entschieden.
Ja, nach vielen Jahren voller Leidenschaft, harter Arbeit und unvergesslichen Erlebnissen ist es für mich an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen und mich vom aktiven Skeleton-Sport zu verabschieden. Eine Hessin, gar nicht so weit um die Ecke, in Eringshausen geboren. Das ist im Lahn-Dill-Kreis, also auch sicherlich hessisch relevant. Das ist ja durchaus immer eine Person, die wir in den letzten Jahren häufig gelesen haben. Übrigens ist auch Wolf-Christoph Fuß im gleichen Ort geboren. Kleiner Fun-Fact am Rande. Ja, natürlich eine prägende Gestalt im Weltcup gewesen und im deutschen Skeleton-Team ohnehin. Ich bin mir sicher, dass wir sie in irgendeiner Funktion weiter verfolgen werden. Unvergessliche Momente. Wir haben natürlich die Olympischen Spiele immer noch mit im Hinterkopf, wo sie keine Medaille gewinnen konnte. 2018 Fünfte geworden, in Peking Vierte. Sie hat 2-mal den Gesamtweltcup geholt. Wie gesagt, 7-mal WM-Gold. Also ja, eine der Vorzeigeathletinnen im deutschen Wintersport, die nun auch ihre Karriere beendet. Und dann, Benni, kommen wir ein bisschen zum aktuellen Geschehen, denn in nicht mal 2 Wochen startet in Sölden der alpine Skiweltcup und die Frage, wer holt zuerst die Weltcup-Punkte? Niederlande mit Marcel Hirscher oder Brasilien mit Lukas Braathen? Wir werden es beobachten. Marcel Hirscher, der ja bisher für Österreich in den Start gegangen ist und sein Comeback feiern wird, hat im Servus-TV-Interview jetzt aber auch schon gesagt, dass sein Comeback-Projekt vorerst auf ein Jahr beschränkt ist. Mal gucken, ob er so viel Spaß dran hat, dass er vielleicht doch noch länger weitermacht.
Ja, also ich glaube, das kommt sicherlich auch auf die Ergebnisse an, aber also ich habe bei der Schlagzeile direkt gedacht, das kann man vor einer Saison, bevor man weiß, wo man ungefähr steht, glaube ich, sowieso noch nicht so ganz einschätzen. Weil wenn man dann wirklich noch wieder richtig in den Groove kommt, könnte ich mir vorstellen, dann hängt er eben noch ein Jahr dran. Aber wir sind natürlich sehr gespannt auf seine Rückkehr, ich wollte schon Premiere sagen, aber sein Comeback, seine Rückkehr in Sölden. Und es kommt ja immer näher, 2 Wochen sind es noch, es geht voran. Und ja, 2 interessante Nationen sind dann mit altbekannten Startern, aber trotzdem wieder vertreten.
Ja, absolut. Ich freue mich auch schon total drauf. Einer ist leider nicht mit dabei. Nils Hintermann aus dem Schweizer Alpin-Rennteam pausiert in dieser Saison, um den Lymphdrüsenkrebs zu besiegen. Wir drücken ihm die Daumen und hoffen, dass er 2025, das ist ein festes Ziel, wieder zurückkommt im Rahmen des Trainingslagers in Südamerika. Ist das leider entdeckt worden und wir wünschen ihm alles Gute auf dem Weg der Genesung. Michaela Schifrin, die Rekordsiegerin im alpinen Skiweltcup mit 97 Einzelweltcup-Siegen, hat unterdessen angekündigt. Sie hat sich ja letztes Jahr in Cortina bei der Abfahrt schwer verletzt am Knie, dass sie in diesem Winter keine Abfahrten fahren will. Ich glaube trotzdem, dass sie bei der Gesamtwertung ein gehöriges Wörtchen mitsprechen kann, aber vor allem sollen die 100 Weltcup-Siege fallen und da hat die Abfahrt vermutlich dann doch das höchste Verletzungsrisiko.
Definitiv, genau. Und wenn wir hier über die Allzweckwaffe Michaela Schifrin reden, die ja auch in, ist immer so doof, wenn man bei Sportlern von in die Jahre kommen redet, aber im Leistungssport natürlich muss man darüber reden.
Mit 29.
Dass man sich da aber trotzdem gerade in einer Sportart, die von Verletzungsanfälligkeit ja durchaus geprägt ist, dann vielleicht doch auf seine Kernelemente fokussiert, ist durchaus legitim, gerade nach so vielen erfolgreichen Abfahrten auch von ihr, dass sie jetzt hier sagt, es reicht erstmal, zumindest in dieser Disziplin, ist absolut verständlich und ich glaube, die 100 fallen diesen Winter, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, ich glaube, da bist du nicht der Einzige, der sich da ziemlich sicher ist. Das ist ja der Weg hin zum 6. Gesamtweltcup-Sieg und wie gesagt, wenn die 100er-Marke fällt, das ist ja so oder so jetzt schon absurd, wie ihre Statistik aussieht. Also ich meine, da können wir Nadal und Hermann und Andreas Hoffmann zusammenzählen und sind immer noch nicht da, wo Michaela Schifrin, was die Medaillen angeht, steht. Also wenn wir die Weltcup-Siege mitnehmen. Ja, der Wahnsinn. Wir werden sie dieses Jahr weiterhin beobachten und gucken, wann die 100 fallen. Ich glaube, das ist die Frage Nummer 1. Und eine, das hat mich komplett vom Hocker gehauen, weil ich es heute erst mitbekommen habe, es gibt in der USA Gerüchte, dass auch Lindsay Vonn wiederkommt. Das letzte Mal aufgefallen, als sie sich in Paris bei der Öffnungsfeier der Olympischen Spiele mit Lea Wagner unterhalten hat und Lea das Interview auf Englisch geführt hat, weil sie nicht wusste, dass Lindsay Vonn so gut Deutsch spricht, die mit Maria Höfe-Riesch so gut befreundet war, sehr putzig. Ja, es gibt Gerüchte, dass sie in Beaver Creek als Vorläuferin an den Start geht. Also nicht Lea Wagner, sondern Lindsay Vonn. Bald 40 Jahre alt und mit künstlichem Kniegelenk unterwegs. Ich bin gespannt, ob da was dran ist.
Das wäre ja wirklich sensationell. Also neben der ganzen Geschichten, neben der ganzen Leute, die wir gerade verabschieden, drehen wir doch irgendwie die Zeit auch wieder zurück. Ne? Also Hörscher haben wir jetzt schon wieder drüber geredet. Jetzt reden wir plötzlich über Lindsay Vonn. Und
Nobuyaki Kazaik wird auch wiederkommen.
Richtig, ich meine, den haben wir schon letztes Jahr im Weltcup gesehen, den haben wir sogar Punkte erspringen sehen. Mein Gott, ich fasse es immer noch nicht, aber der Wintersport kommt erst später zurück.
Ja, aber er kommt zurück und das schon recht bald. Wir haben noch 3 kleine Neuigkeiten für euch. Es gibt so ein bisschen Zoff zwischen dem Bob-Giganten, wie die Sportschau schreibt, Francesco Friedrich, dein Lieblingsdominator, und Johannes Lochner. Da geht es um Anschieberabwerberei. Was hat es damit auf sich?
Ja, Johannes Lochner bezichtigt tatsächlich den Gesamtweltcup-Sieger Friedrich an seinem Anschieber Georg Fleischhauer gebaggert zu haben in diesem Sommer. Also scheinbar hatte da Francesco Friedrich oder angeblich hatte da Francesco Friedrich Interesse an dem Anschieber von dem Topstar oder dem wahrscheinlich dem zukünftigen Weltcup-Gesamtsieger. Es ist, glaube ich, relativ naheliegend, Johannes Lochner. Es ist ja spannend, weil gleichzeitig sagt nämlich Francesco Friedrich, dass das Quatsch ist und dass es ja sowas ja auch im Fußball nicht gäbe. Keine Ahnung, ich finde die Causa ein bisschen komisch. Ich würde es verstehen, wenn es um Vereine gehen würde, wo man darüber diskutieren kann, wenn man dann anfragt bei einem Spieler. Aber hier geht es tatsächlich um ein Team. Wenn man von einem Rennstall ausgehen will, dann befindet man sich hier in demselben Rennstall. Man tritt für dieselbe Nation an. Und dass man da intern auch so nach außen kommuniziert, finde ich mehr als interessant.
Ja, also natürlich hat man da auch immer im Gedanken, dass Friedrich ja die entscheidenden großen Events meistens vor Lochner gewonnen hat. Also bei Olympia in Peking, Vierer- und Zweierbob, bei der Heim-WM jetzt in Winterberg im Viererbob. Da hat immer so ein bisschen Geschmäckle dabei, aber wie gesagt, auch da haben wir keine Hintergründe. Richtig. Das werden wir beobachten, wie sich das in dieser Saison entwickelt. Bob-Saison übrigens jetzt Vorbereitungen im November in Winterberg und Altenberg, bevor im Dezember dann in Altenberg der Weltcup gewinnt. Jahreshöhepunkt dort ist die WM in Lake Placid. Das ja übrigens tatsächlich auch, glaube ich, Kandidat für die Olympia-Austragung 2026 ist. Haben wir kürzlich drüber gesprochen. Dann machen wir es kurz, Benny. Wir sprechen schon viel zu lange über Wintersport. Kann man eigentlich gar nicht. Heute allerdings schon. Deutsche Meisterschaften im Skispringen in Garmisch-Partenkirchen auf der Matte. Andreas Wellinger und Katharina Schmid haben sich jeweils die nationalen Titel gesichert. Markus Eisenbichler, habe ich gelesen. Genau, ist Siebter geworden. Geiger und Paschke weiter auf dem Podest und hinter Katar Schmid sind Selina Freitag und Juliane Seifert mit auf dem Podest gelandet. Aber Benny, das Entscheidende ist, wer in Lillehammer dabei ist, wissen wir trotzdem noch nicht.
Ganz genau. Und deswegen, lass uns den Wintersport zumachen, oder? Wir haben über sehr viele Hätte-wäre-wenn geredet, wir haben über Abschiede geredet und wir haben über Gerüchte geredet. Ich bin froh, wenn wir bald endlich wieder über Sportliches reden können, auch im Wintersport.
Können wir auch bald. Und ein Schlüssel dafür ist, dass wir es im Fernsehen sehen und wie das in Zukunft aussieht. Weltverband FIS möchte mit unserem Freund und Kupferstecher Johann Eliasch, so er denn nicht IOC-Präsident ist, dann die Zentralvermarktung angehen. Der DSV hat sich ja mit der FIS vor Gericht gestritten und teilweise jetzt recht bekommen. Allerdings, das Thema ist noch lange nicht durch. Das bleibt also auch aktuell im Thema Zentralvermarktung, TV-Rechte, bliblablub. Jetzt aber Pause, Benny, und dann geht's weiter mit anderen Dingen außer dem Wintersport. Ein Dominator hat wieder mal zugeschlagen. Radsport, Darts und Handball. Bis gleich.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns im zweiten Take wieder mit Radsport, Darts und Handball. Benny, ich mach's kurz, ich steig ein mit der Lombardei-Rundfahrt. Eine, oder eigentlich das große letzte Rennen im Jahr des Radsports. Was soll man sagen? Tadej Pogacar hat gewonnen. Es ist sein 25. Saisonsieg. Er hat mit Lüttich, Bastoni Lüttich und der Lombardei-Rundfahrt zwei der fünf wichtigsten Monumente gewonnen. Er ist Weltmeister geworden, hat die Tour gewonnen, er hat den Giro gewonnen. Bei Olympia und bei der Vuelta war er nicht am Start. Er hat wieder mal eine alleinige Attacke gefahren. Der Plan war von vornherein klar. Viele haben früh attackiert. Er ist trotzdem mit seinem Team dann so stark unterwegs gewesen, dass er es wieder alleine nach Hause gefahren hat. Wir hatten es ja neulich, 38 Kilometer Solofahrt, bei der WM waren es 51, bei Lüttich-Bastogne-Lüttich 37, bei der Strade Bianche 82 Kilometer. Also ja, gucken wir mal, was da mit Vuelta, Mailand-San Remo und Paris-Roubaix nächstes Jahr kommt. Die Konkurrenz hat schon Angst, dass der Mann im Regenbogentrikot nächstes Jahr noch weiter auftritt.
Ja, und man muss es ja fast befürchten, also so wie das ja jetzt auch schon wieder endet, so hat man auch fast die Angst, dass es nächstes Jahr genauso weitergeht, aber ja, eigentlich reden wir wöchentlich über Tadej Pogacar, aber ja, was soll man auch anderes machen, wenn der Mann eben gerade alles gewinnt, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig.
Ja, absolut. Er hat jetzt zum vierten Mal die Lombardei-Rundfahrt gewonnen, hat mit der italienischen Radikone Fausto Coppi gleichgezogen. Und was nächstes Jahr kommt, wir werden drüber sprechen. Übrigens auch drüber sprechen werden wir über die Bahn-WM, Bahnrad in Kopenhagen. Die geht jetzt los vom 16. bis zum 20. Oktober. Nicht mit dabei sind Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Krabosch, die kennen wir ja von Olympia. Gucken wir mal, was da an Medaillen rausspringt. Aber ich würde sagen, das gucken wir dann unter anderem in der Retrospektive. Und dann geht's zu Benny und zum Darts und zu einem Sensationssieger.
Ja, es geht um einen Debütanten bei dem diesjährigen World Darts Grand Prix, dem einzigen Turnier, wo man mit Doppel starten und das Leg beenden muss. Ja, und das Ding hat mal eben Mike de Decker, der Belgier, der junge Belgier, gegen niemand Geringeren als den Weltmeister, den aktuellen amtierenden Weltmeister Luke Humphries mit 6-4 in Sätzen im Finale gewonnen. Mike De Decker macht dadurch mal eben 11 Plätze im Ranking gut, war zuvor nicht in den Top 32 vertreten, ist jetzt Platz 25, schiebt sich damit unter anderem an einem Barnefeld, an einem Clemens auch vorbei. Also echt Wahnsinn, was der jetzt mit diesem Sieg auch für einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat. Hat auch zuvor Dimitri Vandenberg geschlagen, der dies Jahr schon einen Major-Titel geholt hat. James Wade 3-0 gewhitewashed und auch Gary Anderson gewhitewashed in Sätzen. Also der Mann hat sich diesen Erfolg auf ganzer Linie verdient. High-Scoring en masse und das hat richtig Spaß gemacht. Nichtsdestotrotz, David, können wir auch wieder über etwas Historisches aus deutscher Sicht reden, denn wir hatten das erste Mal zwei Deutsche in Runde 2 bzw. im Achtelfinale beim Grand Prix gleichzeitig, nämlich Martin Schindler und Ricardo Petrezko. Und beide konnten auch mehr oder weniger komfortabel in die zweite Runde einziehen. Martin Schindler besiegt Brandon Dolan in 2 Sätzen 2-0. Und Ricardo Petrezko schlägt Raymond van Barneveld mit 2-1. Beide sind dann auch 2 Abende später gegen große Namen rausgeflogen. Einmal Petrezko gegen einen stark aufspielenden Luke Humphries 1-3. Und eben auch Martin Schindler gegen Rob Cross ebenfalls 1-3. Und David, wir haben wir können uns langsam auch schon wieder auf die Darts-WM vorbereiten, denn ein weiterer Deutscher ist für den Elli Pelli qualifiziert. Ein Debütant, Nico Springer, wird 2. Platz in der Development-Tour-Rangliste und kann sich damit nicht nur auf eine Tourcard freuen, sondern jetzt ist auch der WM-Startplatz sicher. Es ist auf jeden Fall eine tolle Meldung und ich glaube, der Mann kann wirklich auch ein paar Namen ärgern bei dieser WM.
Ja gut, ein bisschen mehr als 2 Monate. Ja. Sind es noch hin bis zum Elli Pelli. Ich bin ja sehr, sehr gespannt, ob wir den Rekord vom letzten Jahr noch mal knacken mit der deutschen Teilnehmerzahl. Ja. Ich meine, letztes Jahr war es ja wirklich am Wochenende vorher, beim letzten möglichen Quali-Turnier, wo ja noch hätten, glaube ich, 3 zusätzliche Deutsche das entscheidende Ticket für den Elli Pelli ziehen können. Aber hat es dann knapp für manche noch gereicht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich schon wieder drauf auf die Darts-WM. Natürlich auch dann hier wieder mit ausgiebigem Vorschau-Podcast. Das gehört auf jeden Fall dazu. Und die Hoffnung natürlich auch, ob der WM-Favorit, der WM-Spezialist aus Deutschland, aus dem Saarland, Gabriel Clemens, denn da wieder anknüpfen kann, wo er schon mal war. Aber ich glaube, der hat gerade andere Probleme und kämpft tatsächlich auch so ein bisschen um die Existenz. Das ist so hochgegriffen für nächstes Jahr, Benni.
Ja, das ist so hochgegriffen. Also er spielt ja gerade wieder, er spielt ja gerade gute Darts, hat eben nur jetzt sehr, sehr viel zu verteidigen. Weil eben im Dezember mit der WM ja ein WM-Halbfinale Preisgeld, 100.000 Pfund aus dem Ranking fällt. Deswegen ist er auf jeden Fall auf eine gute WM angewiesen, damit er nicht zu viele Plätze nach hinten fällt. Aber ja, wie gesagt, im schlimmsten Fall ist er eben knapp außerhalb der Top 32. Da wird er sich auch wieder reinbeißen sonst. Aber never say never. Die Formkurve steigt bei ihm nach oben. Ich traue ihm auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es ein WM-Halbfinale nochmal ist, aber ich traue ihm auch eine gute WM und vor allem auch noch restliche gute Majors zu. Wir werden auf jeden Fall auch da schauen, wie es aussieht.
Genau, also Stand jetzt sind es 4 Springer, sage ich schon. Springer ist einer von den 4 Spielern, die im Elli Pelli dabei sein werden. Genau, das ist nicht mehr lange hin und dann springen wir in den Handball, denn da gab es wieder einmal spektakuläre Spiele, Spitzenspiele par excellence. Eine Mannschaft ist nach wie vor nicht in Form, Benny. Unsere HSG aus Wetzlar, die macht uns Sorgen, verliert in Eisenach 30-22. Melsung ist erfolgreich in Stuttgart und die Spitzenspiele Flensburg gegen Magdeburg und Füchse gegen Löwen, das sind doch Partien, die kann man sich gefühlt jeden Tag angucken.
Das ist so. Und Magdeburg, ich meine, hat ja in dem Fall gegen kein geringeres Team als Flensburg gespielt, die zu dem Zeitpunkt ja noch ungeschlagen waren. Und damit durch diesen 29-27-Sieg über Flensburg fügt eben Flensburg die erste Saisonniederlage zu. Auch Kiel zeigt sich dann doch wieder etwas stabiler, konnte immerhin mal wieder gewinnen, diesmal gegen den HSV Handball, auch relativ deutlich mit 31-25. Der Saisonstart lief da ja alles andere als positiv für die Kieler. Man beißt sich jetzt mit dem Sieg wieder auf Rang 6 vor, aber hat eben schon nach 6 Spielen 2 Niederlagen auf dem Konto. Ja, und über die MT kann man gar nicht zu viel schwärmen, oder? Also 36-27, deutlicher Sieg über Stuttgart. Man setzt sich da oben fest und ist, Achtung, nach 6 Spielen, naja, punktgleich mit dem Tabellenführer und eben mit Hannover-Burgdorf auf Rang 3. Das macht richtig Spaß.
Ja, absolut. Und das nicht nur in der Liga. Ich würde sagen, wir springen dann direkt in den internationalen Handball. Denn die MT hatte ja auch ihren ersten europäischen Auftritt in der European League, jetzt in der Gruppenphase. Und man gewann in Portugal, also in Porto, mit 29-24. Simic, der Torwart, bei damit 16 Paraden. Das ist richtig guter Start in die Gruppenphase gewesen. Gibt natürlich auch Aufwind für die Liga. Also wenn das jetzt parallel so weiterläuft, nehme ich das absolut gerne. Außerdem deutsche Mannschaften in der European League, was können wir erzählen? Flensburg hat deutlich gewonnen, zu Hause gegen Kroaten. Gummersbach war erfolgreich und die Kieler auch gegen eine spanische Mannschaft aus Torre la Vega. Und dann können wir noch die Champions League mitnehmen. Da hat natürlich die Mannschaft aus Berlin gespielt. Die Füchse waren ganz knapp zu Hause erfolgreich gegen Wisła Płock. Hatten also nicht ganz so viel Ausruhzeit für das HBL-Spiel, haben trotzdem gegen die Rhein-Neckar-Löwen gewonnen und Magdeburg knapp verloren zu Hause gegen Kielce 26-27. Da sind 4 Spiele gespielt. Magdeburg im Mittelfeld muss ich noch ein bisschen auftun. Berlin sieht ganz gut aus, aber da sind ja noch einige Spiele zu gehen in der Champions League im Handball.
Ja, ganz genau. Also auch da zeichnet sich was ab und gerade in der Bundesliga ist es natürlich spannend, dass Hannover oder Melsungen gerade auch mit an der Führung agieren. Das macht schon echt Spaß und auch da können wir, glaube ich, nochmal gespannt auf die nächsten Wochen blicken.
Ja, absolut. Samstag 19 Uhr, Melsungen gegen Füchse. Also Einschaltbefehl.
Oh, herrlich. Ja, das macht Spaß. Ja. Da freuen wir uns drauf. Und worauf wir uns auch freuen, ist, dass wir endlich wieder über die Wuhan Open reden können, David. Ich habe es schon vermisst. Nein, natürlich nicht. Ja. Aber was wolltest du sagen?
Die Wuhan Open brauchen so viel Vorbereitung, dass wir jetzt erst eine Pause machen.
Und hast du recht.
Dann reden wir über die geheiligten Wuhan Open im Snooker. Aber mit dem ganz besonderen Vorkommnis. Mehr dazu gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns in Take Nummer 3 wieder mit Snooker, Basketball, Motorsport, Eishockey und der NFL. Und Benny startet mit dem Snooker-Update von den Wuhan Open und kann uns nochmal erklären, welche besondere Bedeutung die Zahl 147 im Snookersport hat.
Ja, die 147, das ist eben die besondere Zahl, um tatsächlich in einem Versuch heißt, ohne dass zwischendrin der Gegner überhaupt eingreifen kann, alle Kugeln nacheinander, nach den Regeln des Snookers eben, von diesem Tisch abräumt. Und das passiert eben sehr selten. Das ist noch deutlich unwahrscheinlicher als ein Neundarter, würde ich jetzt mal so sagen. Das ist sehr, sehr herausfordernd. Und ja, man nennt es eben auch das Maximum Break, weil man kann eben nicht mehr Punkte holen in einem Durchgang wie diese 147 Punkte auf einem Tisch. Und das ist eben dem Chinesen Xi Yahui gelungen, der tatsächlich im Heimturnier bei den Wuhan Open im Halbfinale nicht nur eben Judd Trump schlägt, also einen der Dominatoren, sondern eben auch in diesem Spiel diese 147 von dem Tisch nimmt. Und ja, auf jeden Fall eine tolle Geschichte für den Chinesen, der damit übrigens ein chinesisches Finale perfekt gemacht hat, das dann zwischen ihm und Xiao Guodong stattfand. Und etwas überraschend konnte sich Xiao Guodong durchsetzen, gewinnt damit sein erstes Ranking-Turnier mit 10-7 gegen Yahui und kann damit eben auch für sich Geschichte schreiben. Es ist eben ein Chinese, der am Ende auch dieses chinesische Turnier für sich entscheidet.
Ja, und das sorgt auf jeden Fall doch für ein wenig Aufmerksamkeit, weil du hast es angesprochen, das passiert nicht ganz so oft wie neuen Data, aber ist ja im Prinzip dieselbe Definition, von daher immer wieder gut zu erfahren, was es ist mit den, oder was es auf sich hat mit den 147. Dann springen wir zum Basketball, oder gibt's aus dem Snooker sonst noch was, Benny?
Nö, das wär's erstmal.
Dann steigen wir ein in Spieltag Nummer 4 der Basketball-Bundesliga. Die ging ja vor einigen Wochen wieder los. Und wir können unter anderem berichten, dass es den Göttingern weiter nicht ganz so gut geht. Das haben wir allerdings auch letzte Woche schon getan. Ich rede Schwachsinn, deswegen. Sehr gut, da wurde nämlich pausiert. Wir können es gleich auflösen, woran es lag. Aber wir sind nicht das einzige Medium, das es verschlafen ist. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich kann euch aber sagen, wie es in der Euroleague lief. Da waren die Bayern auch nicht erfolgreich. Auswärts gegen Panathinaikos hat es nicht zu einem Sieg gereicht. 94 zu 7, oh Gott, ich komme nochmal rein, 94 zu 79, so rum. So hat man verloren und auch Alba war unterwegs in Barcelona, hat 73 zu 88 verloren. So, und Benny kann uns auflösen, weshalb nicht nur wir, sondern auch so ein paar andere Sportmedien verwirrt waren, weshalb es in der BBL zu keinen Spielen kam am Wochenende.
Ja, ganz genau. Es fand nämlich BBL-Pokal statt. Die Achtelfinals standen an. Nur vielleicht noch ein Wort zu Gordon Herbert. Da gehen ja die Siege bei, auch wenn die Siege zum Großteil geholt werden, okay, gegen Panathinaikos sah es nicht gut aus, aber auch die Siege in der BBL kamen ja bisher nicht leicht vom Stapel für die Bayern. Auch jetzt übrigens im BBL-Pokal. Am Ende 91 zu 85. Man hat sich durchgesetzt gegen Bonn und trotzdem war es eben ein hauchdünnes Ergebnis. Sonst sehen wir aber auch, David, ich glaube, wenn man durch die Ergebnisse scrollt, auch ein paar Überraschungen, zum Beispiel das Heidelberg. Das Überraschungsteam oder eines der Überraschungsteams der letzten Saison mit den Niners Chemnitz schlagen konnte, 78 zu 73. Die Skyliners, die Aufsteiger, sind tatsächlich ebenfalls noch im Viertelfinale mit von der Partie, schlagen Oldenburg und auch Göttingen. In der Bundesliga noch nicht erfolgreich, konnte immerhin den ersten Pflichtspielsieg in der Saison holen im Pokal gegen die Würzburg Baskets.
Ja, und die zweite U-League-Mannschaft, Alba Berlin, hat es richtig, richtig spannend gemacht. Die haben nämlich nur 75-74 in Crailsheim gewonnen. Das hätte man auch deutlich eleganter lösen können aus Sicht von Alba Berlin. So, und jetzt ist die große Frage fürs Viertelfinale, wo drücken wir die Daumen? Denn die Viertelfinalpaarungen lauten München gegen Rasta Vechta, Bamberg gegen Alba Berlin, der mitteldeutsche BC gegen Heidelberg und Göttingen gegen Frankfurt.
Naja, für mich steht das natürlich fest. Also ich kann ja, ich bin zwar nicht mehr wohnhaft dort, aber der BG werde ich auf jeden Fall weiter in die Daumen drücken. Das steht ja außer Frage.
Das Ganze rund um den 8. Dezember. Dann die Viertelfinalpartien im BBL-Pokal. Und das wäre ja sonst mutmaßlich schon der Schluss des Basketball-Blocks gewesen. Wir sprechen ja noch nicht über die NBA, aber wir müssen auf jeden Fall über die Finalserie in der WNBA sprechen, haben das ja letzte Woche schon getan, weil zwei Deutsche, Leonie Fiebig und Nuaya Sabali bei New York Liberty um die Krone in der WNBA kämpfen. Das erste Spiel in der Finalserie im ausverkauften Barclays Center vor über 17.000 Fans wurde in der Schlussphase noch gegen Minnesota verloren, aber gestern Abend konnte man ausgleichen mit einem 80 zu 66 in Spiel Nummer 2 wieder auf 1 zu 1 zu stellen. Und die beiden machen das richtig gut. Das nächste Spiel ist am Donnerstag um 2 Uhr. Mögliches Duell 5 am 21. Oktober. Also die nächsten Tage gilt es mal ein oder eineinhalb Augen auf die WNBA zu werfen.
Ja, so ist das. Fiebig übrigens mit einer sehr guten Leistung, hat viel gespielt. Ja, auf jeden Fall auch, was waren es, 5 Rebounds und 3 Assists im Spiel und dann sogar noch der vorläufig vorentscheidende Dreier zum 75 zu 66. Die ist also richtig gut in Form und Sabelli hat immerhin auch Spielzeit bekommen, kam von der Bank in 9 Einsatzminuten und hat einen Punkt von der Freiwurflinie geholt, sonst nichts. Aber auch sie hat eben in dieser Finalserie auch wieder in diesem Spiel stattgefunden und das ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte.
Ja, wir drücken die Daumen, dass es dann auch in Spiel 3 gut läuft für die New York Liberty-Mannschaft rund um die beiden deutschen Vertreterinnen. Genau, dann kommen wir zum Motorsport. Da geht es in diesem Wochenende wieder los mit der Formel 1 und zwar mit dem großen Preis der USA in Austin. Schon mal für den Terminkalender, es ist wieder ein Sprint-Wochenende, das heißt Samstag um 20 Uhr der Sprint, Primetime, Qualifying um Mitternacht. Und das klassische Rennen dann am Sonntag um 21 Uhr deutscher Zeit. Was gibt es an News zu berichten? Dass der vermutliche Weltmeister von 2010 zurück ist in der Formel 1. Toyota hat sich ja Ende 2009 aus der Formel 1 damals verabschiedet. Gerüchten zufolge ist das Toyota-Auto 2010 ja wirklich weltmeisterlich gewesen. Aber es ist eben nie gefahren. Könnt ihr euch mal ein bisschen in den Rabbit Hole begeben. Sehr, sehr interessant, was es da an Gerüchten gibt. Und jetzt ist Toyota wieder zurück für Design, Technik und Fertigungsdienstleistungen. Das ist zumindest das Zitat in der Pressemitteilung, wird man nun bei Haas unterwegs sein. Schon jetzt am Wochenende wird der Toyota-Schriftzug auf den Autos von Hülkenberg und Magnussen zu sehen sein, schreibt auch die Sportschau. Also mal gucken, ob da irgendwann mehr draus wird und ob dann der berühmte Kölner Windkanal nochmal angefeuert wird. Unter anderem Schumacher und Glock waren ja für Toyota am Start in der Formel 1. Also das ist Spannungspunkt Nummer 1. Spannungspunkt Nummer 2, allgegenwärtig in Deutschland, kommt Mick Schumacher zurück. Es gibt weiterhin Audi-Gerüchte für nächstes Jahr, das hält sich wacker, deswegen werden wir das auch in den kommenden Monaten weiter verfolgen. Und Spannungspunkt Nummer 3, Benny, ist ein ganz entscheidender, nämlich der aktuelle Stand in der WM. und es sind noch ja ein paar Rennen zu fahren, da kann sich noch ein bisschen was tun.
Ganz genau, ich meine, bevor es dann wieder über den Atlantik nach Austin geht, es sind jetzt noch 6 Rennen, glaube ich, auf dem Zähler, wenn ich mich nicht komplett irre. Wir reden ja aktuell wirklich vor allem, was den WM-Stand in der Konstrukteurswertung angeht, von echter Spannung. McLaren hat da ja Red Bull vor einigen Wochen eingeholt und baut da die Führung fleißig aus. Da können wir auf jeden Fall drauf schauen und die Frage ist natürlich, was kann Lando Norris noch in der beim WM-Stand gegenüber Max Verstappen aufholen? Jetzt sind ja jetzt ungefähr 40 Punkte, würde ich sagen, auf Lando Norris für Max Verstappen. Aber der hat ja wirklich in den letzten Monaten federn lassen. Stück für Stück schmilzt eben dieser Abstand.
Genau, es sind 52 Punkte, wenn mich mein mathematisches Geschick jetzt nicht täuscht, aber alles gut. Es ist auf jeden Fall möglich. An den letzten 4 Rennwochenenden hat Lando Norris immer deutlich mehr Punkte gesammelt als Max Verstappen. Wenn die Serie weitergeht, ist da alles möglich. Leclerc ist jetzt auch, 34 Punkte hinter Norris. Also da vorne ist richtig was drin. Piastri mischt da richtig gut mit. Wenn er von hinten noch wer Druck macht, Hamilton Platz 6 ist jetzt auch nicht das, was er sich vorstellt in seiner letzten Mercedes-Saison. Das vergisst man aktuell irgendwie, weil die Meldung schon so alt ist. Also lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen, was auf dem Circuit of the Americas so abgeht. Die nächsten Rennen danach sind dann, also jetzt Doubleheader, nächste Woche Mexiko, danach Brasilien, also jetzt 3 Rennen in 3 Wochen und danach gibt es noch Las Vegas, Katar und Abu Dhabi am 8. Dezember. Das ist das WM-Finale in der Formel 1. Also unbedingt einschalten, die letzten 6 Rennen werden nochmal spannend. Und dann kommen wir zum Eishockey, Benni. Spieltag Nummer 9 in der DEL, Spieltag Nummer 11 in der DEL 2. Was gibt's zu berichten? Wir fangen unten an. Die Kassel Huskies verloren in Rosenheim mit 2-3 und der EC Bad Nauheim 2-3 in Kaufbeuren. Läuft noch nicht so ganz rund für die hessischen Teams in der DEL 2.
Genau, wichtig ist natürlich da oben, sich an den oberen Plätzen zu hängen, wenn es dann und in die Playoffs geht, um den Aufstieg. Da ist man ja tatsächlich unter den Plätzen gerade mit Platz 5. Aber da muss natürlich noch ein bisschen was passieren. Viele Niederlagen für die Huskies zum Start bisher.
Ja, und in der ersten Liga haben wir eine Spitzenmannschaft, die ich da persönlich nicht erwartet hätte. Bin ich nicht so drin im Thema, aber der ERC Ingolstadt hat gegen die Kölner Haie nach Penaltyschießen gewonnen und ist jetzt Tabellenführer. Vor dem amtierenden Meister, den Eisbären aus Berlin, die waren in Frankfurt erfolgreich. Allerdings haben die Ingolstädter 2 Punkte Vorsprung. Das kann sich natürlich in der DEL immer sehr, sehr schnell ändern. Es wird viel gespielt, das wird auch unter der Woche gespielt. Deswegen gehen wir auch hier mal nur bruchstückhaft auf das ein, was in der Liga passiert. Ganz unten Düsseldorf hat schwer, das haben wir aus den letzten Jahren schon gekannt. Und ja, Frankfurt steht bisher Tabellenplatz 5 ganz gut da. Also bisher läuft es für die hessischen Mannschaften, jetzt mache ich den Fehler gleich zweimal, deutlich besser als in DEL 2. Und die Kassel Huskies, ja, sind die Diva, die wir schon kennen aus den letzten Jahren.
So ist es. Vielleicht noch, um etwas hinzuzufügen, der EHC München wiederum hat ja mit 3 Toren Führung geführt gegen die Fishtown Penguins aus Bremerhaven. Und ja, dieser Abstand wurde eben gleichgesetzt, egalisiert. Es ging ins Penaltyschießen. Am Ende gewann aber trotzdem München. Wenig überraschend. Aber ja, das ist vielleicht auch noch eine Geschichte aus der DEL, die hier nicht vernachlässigt werden sollte.
Genau, und der Saisonstart für den deutschen NHL-Profi Leon Dreisaitl ist bisher noch nicht so ganz geglückt. Die Edmonton Oilers haben das 3. Saisonspiel in Folge verloren, also bisher kein guter Start nach 3 Spielen in der NHL. Aber das beschäftigt uns dann nochmal später. Dann kommen wir zur Woche 6 in der National Football League, American Football. Das letzte Thema, bevor wir gleich im Fußball natürlich noch viele weitere Themen haben. Benni, was gibt es aus deiner Sicht über den bisherigen Verlauf des 6. Spieltages zu berichten? Das Spiel Jets gegen Bills heute Nacht steht ja noch aus.
Genau, ich will auf jeden Fall nochmal über Amon-Ra St. Brown reden, denn seine Lions gewinnen einfach schon wieder. Ich weiß nicht, es war jetzt der 4. Sieg in Folge sogar oder auf jeden Fall der 4. Sieg in der Saison. Es läuft weiterhin sehr gut.
Der 4. Sieg im 5. Spiel, ja.
Okay. Genau, also. Es läuft jedenfalls weiterhin sehr gut und das auch wirklich bei einem deutlichen Erfolg. 47-9 gegen die Dallas Cowboys. Den 3. Touchdown seiner Saison konnte auch St. Brown machen. Also da läuft es weiterhin richtig gut. Ganz im Gegenteil dazu sieht es ja bei den Seahawks aus. ja, wieder ein Spiel verloren, 24-36, ja, die dritte Pleite jetzt in Serie für die Seahawks, das einstige absolute Weltklasse-Team, was auch im Super Bowl stand. Das läuft ja aktuell gar nicht gut. Ja, dafür konnten aber die Steelers mal wieder einen Sieg einfahren. Und der Playoff-Kurs, ich will nicht Playoff-Kurs sagen, aber es läuft sehr, sehr gut. 32-13 konnte man die Raiders schlagen. Und ja, wir müssen wieder über die Patriots reden, ne? Auch die konnten wieder keinen Sieg holen. 21-41 gegen die Texans. Und ja, auch für sie sieht ja es in der AFC East weiterhin sehr schlecht aus. 6 Spiele, nur ein Sieg für die Patriots, für das ehemalige Top-Team unter Tom Brady als Quarterback.
Ja, das ist die gleiche Quote, was auch die Jaguars haben. Und damit kommen wir auf das zweite London-Game dieser Saison zu sprechen, wo nämlich die Bears gegen die Jaguars 35-16 gewonnen haben. Für die Bears ist es ja der 4. Sieg im 6. Spiel und ja die Jaguars mit 5 Niederlagen. Das ist, wie gesagt, die gleiche Bilanz wie bei den Patriots auch. Also da gibt es schon echt noch gehörige Verbesserungsmöglichkeiten bei der einen oder anderen Mannschaft, die ja wirklich mitunter noch nicht wirklich großartig erfolgreich waren. Genau, das London Game in dieser Woche ist dann Jaguars gegen Patriots. Das ist sicherlich interessant, weil eben ja diese besagten Quoten da aufeinandertreffen. Sonntag 15:30 habe ich jetzt zufälligerweise gesehen, passt dabei hervorragend in meine Argumentation, deswegen ist das der TV-Tipp im Football für euch in dieser Woche. Haben wir noch was aus dem Football?
Ich hätte nichts, deswegen von Football zu Fußball nach einer Unterbrechung, oder?
So machen wir es, bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit der Meldung, die den Fußballzirkus auf links gedreht hat. Am 9. Oktober, Pressemitteilung Red Bull. Der Trainer, der einst seine einzigartige Heavy-Metal-Spielart nach Liverpool brachte, wird bald das internationale Fußballclub-Netzwerk von Red Bull verantworten. Jürgen Klopp geht zu Red Bull. Ab 01.01.2025 Head of Global Soccer. Was halten wir davon?
Ja, ich habe viel gelesen von purer Enttäuschung und Fußballromantisierung im Sinne von, wie kann er das dem Fußballfan nur antun? Bis hin zu, naja, mein Gott, sein ehemaliger Verein lässt sich jetzt von einem Rüstungskonzern sponsern und ist ein börsennotiertes Unternehmen. Ich glaube, für ihn ist es einfach durchaus attraktiv, dass er jetzt eben nicht an der Seitenlinie steht, dass er von oben auf die Geschehnisse gucken kann, dass er sicherlich auch das ein oder andere gut verdient. Es ist natürlich kurios, dass Klopp ja selbst ja auch zu den großen Kritikern von RB auch am Anfang gezählt hat. Aber ja, das haben wir ja schon bei diesen Umschwung, den kennen wir mittlerweile ganz gut, wenn das große Geld lockt, dass man dann eben im Zweifel doch nicht absagen kann.
Ja, und das Ganze soll auch schon ja, viele Jahre in Planung sein. Das ist natürlich deshalb so ein bisschen auch ein zweischneidiges Schwert in der Gefühlslage vieler Fußballfans, weil ja im September diese große Abschiedstour war, ne? Also nochmal in Mainz gewesen, dann das Abschiedsspiel da in Dortmund, wo er an der Seitenlinie gestanden hat und wo ja diese ganzen Comeback-Momente nochmal hochkamen, die wir ja auch in Liverpool gesehen haben im Mai. Ja, das ist natürlich Punkt Nummer 1, dass es vielen böse aufschlägt. Gerücht Nummer 2 war ja dann auch, dass es diese DFB-Klausel gibt. Wir kennen den Vertrag nicht. Oliver Minzlaff hat gesagt, es gibt keine Ausstiegsklausel für den DFB, also mögliche Nagelsmann-Nachfolge. Ob das wirklich ist, keine Ahnung. Aber das ist ja auch so ein bisschen der einzige Strohhalm, an den man sich aus Fußball-Deutschland-Sicht jetzt klammern kann. Dass es eben ja trotzdem der Traum sein könnte, irgendwann Jürgen Klopp in der Nationalmannschaftsseitenlinie zu sehen. Wenn man schon diesen Dortmund Heldenstatus ja nie irgendwie wegbekommen hat. Das ist nicht das Ziel, aber ich glaube, Red Bull hat es jetzt geschafft, dass es zumindest ein bisschen gebröckelt hat. So konnte man es im September zumindest nochmal genießen. Das schwadronierte schon natürlich schon jahrelang drüber, aber es wusste eben nur Jürgen Klopp.
So ist es und ja, David, ich bin mir sicher und ich so emotional gucke ich da ehrlicherweise gar nicht drauf und ich bin mir auch sicher, jeder Einzelne freut sich 2026 dann doch, wenn plötzlich Jürgen Klopp beim DFB vor der Tür steht und sagt, komm, ich mach's nach der Weltmeisterschaft. Also, ich glaube, jeder, da plötzlich würde dann das Fußball-Romantiker-Herz dann wieder höher schlagen, wenn es dann trotzdem dazu kommt. Ich bin erstmal gespannt, was da jetzt genau seine Rolle ist, was er dort machen wird. Aber ja, so viel wird man wahrscheinlich dennoch nicht von ihm hören, weil, wie gesagt, er ist nicht der Mann an der Seitenlinie, er kann im Hintergrund die Fäden ziehen. Vielleicht, wie gesagt, ist das auch wirklich der Charme für ihn an diesem Job.
Ja, schauen wir mal, wie das weitergeht, wie er zu sehen sein wird und ob er vielleicht dann doch irgendwann zur Nationalmannschaft zurückkehrt. Der DFB unterdessen möchte Julian Nagelsmann länger bei der Nationalmannschaft behalten. Nagelsmann hätte das Ziel WM-Titel ausgerufen und soll natürlich auch über das Turnier hinaus beim DFB bleiben. Ob es dazu kommt, werden wir mal sehen. Unter anderem ein kleiner Schritt dahin könnte das Spiel heute Abend sein. Aufnahmezeitpunkt in einer Dreiviertelstunde ist Anstoß gegen die Niederlande in München. Da könnte man vorzeitig schon ins Viertelfinale der Nations League einziehen und damit erstmals in der K.O.-Runde dabei sein. Gucken wir mal, was daraus wird. Über das letzte Spiel können wir ein bisschen kurz sprechen. Es war viel Personalrotation da. Bisschen komisch und gewöhnungsbedürftig, wirklich Tim Kleindienst, Johnny Burkhardt und Co. im DFB-Trikot zu sehen. Aber alles in allem ja dann doch irgendwie genau der Auftritt, den man erwartet hat.
Genau, 2-1 ist dann ja auch, die Chancen wären da gewesen, auch das Spiel vorher zu entscheiden. Dann kam eben relativ spät dann in der 70. Minute noch der Anschluss durch Dzeko. Natürlich, Edin Dzeko zum Anschluss. Drei Punkte, wichtige drei Punkte für die Nations League. Und ich glaube, spielerisch war es wieder eine gute Performance der deutschen Nationalmannschaft. Heute Abend, Rückspiel gegen die Niederlande. Ich glaube, das wird etwas hochklassiger werden, es wird spannender werden. Und das Hinspiel, das 2-2, das hat ja auch durchaus Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen gucken wir mal, was da heute Abend bei rumkommt. Dann würde ich sagen, machen wir einmal so einen kleinen Ritt durch den Liga-Fußball. Am Ende sprechen wir nochmal ganz kurz über Abschiedsspiele generell. Haben wir eben bei Klopp schon mal angerissen. Es gibt ganz lustige News aus Liga 3, denn der Kollege Ismaik, dieser Investor bei 1860, Hassan. Der Hassan hat vorgeschlagen, wir wollen ein neues Stadion für 1860 haben, mindestens 37.000 Plätze. Und er hat sich die Augen gerieben, weshalb denn Adele auf diesem Parkplatz da im Osten der Stadt diese 75.000 Zuschauerarena hinstellen durfte. Obwohl damals ja auch 1860 mal angefragt hätte, auf diesem Platz ein Stadion zu bauen, das wurde wegen schlechter Infrastruktur damals abgelehnt. Also dieses Thema bleibt auch irgendwie immer aktuell. Der Kollege Ismaik, wie er denn nun agiert oder nicht, immer wieder lustig, aber er ist unerschütterlich.
Ja, ich finde das so interessant, weil der läuft sowas von komplett außerhalb meines meiner Sinne. Ich hab kaum noch mitbekommen, dass der Mann überhaupt noch existiert und da ist. Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich glaube, auch wenn er natürlich der Investor ist, sein Budget auch doch durchaus zurückgefahren hat. Ne? Ich meine, wir erinnern uns noch an die Jahre da in der zweiten Liga mit 1860, was da plötzlich
schön Allianz Arena, abgedeckter Oberrang, ach, das war
genau, herrlich. Auch schön diesen Namen mal wieder gehört zu haben in einer Schlagzeile.
Ja, absolut. Wie es sonst aussieht, natürlich an diesem Wochenende, ja, der Derby Bielefeld-Osnabrück, ich muss euch jetzt nicht hier mit Drittliga-Fußballprogramm vom Wochenende quälen, kann euch vielleicht darauf hinweisen, dass es das Topspiel Cottbus gegen Sandhausen gibt, unter anderem, aber das, wie gesagt, in der Retrospektive wieder in der kommenden Woche. In Liga 2 können wir euch zumindest einmal kurz sagen, und das sah ja in den letzten Tagen ganz immer spektakulär aus, Darmstadt gegen Köln am Freitagabend, Topspiel ist am Samstag Kaiserslautern gegen Paderborn und Spitzenspiel mutmaßlich HSV gegen Magdeburg. Gucken wir mal drauf, deine Schalker spielen in Hannover. Ich bin sehr gespannt, wie blau das Stadion wirklich wird. Ich fahre da mal hin und gucke mir das an.
Es wird auf jeden Fall ein Kracher. Ist ja auch wirklich ein tolles Fußballspiel, tolles Duell, finde ich. Schalke gegen Hannover. Kees van Wonderen an der Seitenlinie, der Holländer. Auch da sind wir gespannt drauf. Der Test gegen Aarau am Wochenende war nicht sonderlich überzeugend. Aber was soll der Mann auch in wenigen Tagen angerichtet haben? Was man aber schon gesehen hat, die Torwartdiskussion, die wird auf jeden Fall befeuert und aufgemacht nochmal. Und sonst auch ein Brian Lassme zum Beispiel. Vielleicht hast du sogar das Glück, ihn spielen zu sehen, weil es scheint so, als hätte auch Van Wonderen Interesse, ihn mehr spielen zu lassen als zuvor.
Legende der Mann. Ja, sage ich nicht mehr zu, vor einen lassen wir. Bundesliga gibt es auch am Wochenende wieder, Dortmund-Pauli. Am Samstagnachmittag Leverkusen gegen Frankfurt, da kann man auf jeden Fall mal hingucken. Hoffenheim-Bochum, Freiburg-Augsburg, Mainz gegen Leipzig und Gladbach gegen Heidenheim. Topspiel ist dann Bayern gegen Stuttgart und am Sonntag gibt es Kiel-Union und Wolfsburg gegen Bremen. So, international können wir uns heute mal sparen, würde ich sagen. Und stattdessen, Benni, hast du irgendwas vom Abschiedsspiel von und mit und für Lukas Podolski am Donnerstagabend mitbekommen oder gesehen?
Ich habe nur gesehen, dass ich habe Bilder gesehen von Simon Terodde mit Lukas Podolski. Ich habe gesehen, wie Lukas Podolski ja, die FC Köln-Hymne mitgesungen hat und habe da auch durchaus ein bisschen Gänsepelle bekommen. Das müssen echt tolle Bilder gewesen sein. Ich weiß nicht, waren das die Black Föß, die im Stadion waren? Oder
boah,
welche?
Das kann ich dir nicht sagen. Aber
der Kölner
ist Truppen. Wahrscheinlich so, dass wenn da jemand die Hymne singt, dann oder sind es die Höhner? Ach, da bin
nee,
ich
die Höhner waren es auf keinen Fall. Also das
so,
möchte ich.
Ich wäre sogar ein bisschen zu schlecht informiert. Dann war es die Black Föß.
Kölner, bitte seid nicht traurig, wenn ich jetzt uns. Quatsch erzählt habe. Ja. Aber es ist auf jeden Fall, ja, es war Gänsehaut pur, es hat Spaß gemacht. Und ja, eine glorreiche Karriere hat jetzt ihr Ende gefunden mit einem Abschiedsspiel, was, glaube ich, aller Ehren wert war, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es auch gesehen, das Stadion war richtig gut besucht. Die verrückten Polen haben ja im Gästeblock noch die ganzen Bengalos gezündet. Also es war wirklich spektakulär, das zu sehen. Ja, und auf jeden Fall auch der Abschluss, den sich Lukas Podolski verdient hat. Der spielt ja immer noch aktiv Fußball. Das vergisst man ja immer gerne, weil das genauso unter dem Radar ist wie Hasan Ismaik bei Benjamin Scherb. Aber es ist eben so. Das muss man wirklich immer mal wieder festhalten. Genau, es war eins von zwei Abschiedsspielen, zumindest von Bedeutung, von denen ich mitbekommen habe in dieser Woche. Ich war am Samstag in Bielefeld beim großen Abschiedsspiel The Last Dance von Fabian Klos. Wie blickt denn da so ein vielleicht neutralerer Fußballfan drauf, bevor ich jetzt anfange, meinen Monolog zu halten?
Schön, dass du nicht neutraler, sondern neutralerer sagst, weil natürlich blieb mir in den letzten Jahren nichts anderes übrig, als den einen oder anderen Nerv dann eben doch auch damit verbracht zu haben. Nein.
Neutralerer ist übrigens einfach nur falsch und nicht eine Steigerung.
Das auch noch. Ist absolut richtig. Aber nee, natürlich verbinde ich mit Fabian Klose auch gar nicht mal so wenig. Ich meine, es ist doof, da jetzt die Karte Simon Terodde zu spielen, weil natürlich ist Simon Terodde für Schalke nicht das, was Fabian Klos für Arminia Bielefeld ist. Da geht es um viel mehr Jahre, um eine sensationelle Karriere. Ein Mann, der ja alle Höhen und alle Tiefen mitgemacht hat. Bundesliga-Aufstiege bis hin zu Abstiegen in Liga 3, bis in die über Sorgen über Bedeutungslosigkeit und so weiter. Und trotzdem hat er in jeder Liga seine Leistung gezeigt, seine Tore gemacht und seinen Beitrag dazu beigetragen, dass es entweder sehr, sehr gut lief oder deutlich weniger schlimm, als es ohne ihn gewesen wäre. Und dann geht er sogar noch diesen Weg mit in die dritte Liga und erst mit in die zweite Liga, wollte davor ja schon seine Karriere beenden und rutscht dann sogar noch mit in die dritte Liga, eine weitere, auch sehr traurige Karriere, je länger man eigentlich drüber nachdenkt.
Eines der Zitate, das mir hängen geblieben ist, fiel auch rund um das Abschiedsspiel: Ich hätte lieber noch ein Jahr zweite Liga mit Uwe Neuhaus gespielt, als den Klassenerhalt in der Bundesliga mit Frank Kramer zu feiern. Grüße nach Hoffenheim an der Stelle. Es ist schon echt erstaunlich, wie auch die Beziehung Trainer Fabian Klos immer wieder eine Rolle gespielt hat in diesen 13 Jahren, die natürlich für den Verein wirklich einmalig sind. Wettbewerbsübergreifend 461 Spiele, 180 Tore, Rekordspieler, Rekordtorschütze, Torschützenkönig in Liga 2 und in Liga 3 und eben auch Ehrenspielführer seit dem Abschied jetzt eben zum Saisonende. Mhm. Ja, was haben wir nicht alles erlebt? Also DFB-Pokal-Halbfinale, Drittliga-Abstieg in der Relegation, Rückspiel damals gegen Darmstadt, dieses bescheuerte Ding, dann eben dieses Drama Relegation Wiesbaden, Abstieg in Liga 3 und dann eben das, ja, was du angesprochen hast, dass er eben dann doch geblieben ist. Zweimal in die zweite Liga aufgestiegen, Meister in der zweiten und dritten Liga geworden, logischerweise. Mhm. Zweimal Drittliga-Torschützenkönig, hatte ich bereits erwähnt. Und dann war dieser Abend oder dieser Nachmittag wirklich emotional. Es waren viele tolle Leute da aus den letzten 10 Jahren. Also hatte ich auch so ein bisschen Gänsehaut, einfach viele Leute wiederzusehen und das auch feiern zu können, was wir in Corona nicht machen konnten. Wir sind in Corona aufgestiegen, wir haben in Corona den Klassenerhalt geschafft und als die Fans dann wieder da waren, ging es nur noch bergab. So, das ist ein Schicksal, das man so uns erstmal nachmachen muss. Da kann ich uns selber, glaube ich, ein bisschen mit Selbstmitleid ausstatten. Und dann ist es zum Beispiel so eine Personalie wie Manuel Prietl, der dann auch zwischenzeitlich Kapitän war. In der Bundesliga weiß ich noch immer, der Spieler ist, gewesen ist, der am meisten gelaufen ist, also von allen 18 Mannschaften gefühlt, Manuel Prietl ist immer am meisten gelaufen auf der 6, der wurde jetzt verabschiedet, weil es eben nie eine Gelegenheit gegeben hat, diesen Spieler mal zu verabschieden, Wahnsinn. Weil eben keine Leute da sein durften. So, das haben wir in der 60. Minute von diesem Abschiedsspiel erlebt. Dann war Stefan Ortega Moreno da, der nach dem Bundesliga-Abstieg Champions League-Sieger geworden ist mit Manchester United und den schönen Satz im Interview mit dem Westfalenblatt geprägt hat: Pep musste ich erklären, wer Fabi ist. Und wir können ja auch die Geschichten, dass er seinen Mannschaftskollegen bei Manchester City immer erklären muss, welchen Verein er sich da gerade anguckt, wenn er Arminia guckt. Jetzt war er wieder da. Die Schüko-Arena hat geschrien, passend zur Länderspielpause, Tego für Deutschland. Und er stand da nur applaudierend da. Und ach, ich bin nicht der Einzige, der es so sieht. Und es ist ja wirklich auch inzwischen bei Nicht-Arminia-Fans angekommen, dass es vielleicht eine Möglichkeit wäre. Außerdem Manuel Riemann, der ja in Bochum gerade nicht Fußball spielen darf, der war da. Cedric Brunner ist ja auch noch ein Begriff. Bastian Utschipka ebenso. Kesper und Robbie Huhnke haben sich darum gestritten, wer die besseren Flanken bringen kann. Also Kesper, nachdem er hier Open Air da in Bielefeld spielen durfte, jetzt im Arminia-Trikot. Also viele Lebensträume wurden da wirklich erfüllt am Samstag. Und das war ein schönes Wiedersehen mit Vereinslegenden Vogelsammer hier. Damals Sturmspitze, zweite Liga, ja, Doppelsturm. David Ulm, Florian Dick, der Standardspezialist damals. Sebastian Schuppan übrigens jetzt auch bei Red Bull unterwegs. Ex-Trainern, Torwarttrainern. Es war einfach toll.
Herrlich. Ja, das sind Namen, die sehr wohlklingend sind. Ich höre schon raus, wahrscheinlich haben die auch nicht zusammengespielt, oder? Arthur Wichniarek und er, das war noch davor.
Ja, also so ein paar Leute habe ich dann doch irgendwie auch vermisst. Es waren ein paar da, die nicht mitgespielt haben. Also mitgespielt hat Christoph Kramer, nicht mitgespielt haben zum Beispiel Robin Hack. Und auch Florian Neuhaus und auf den dritten komme ich jetzt gerade nicht, aber Arthur ist ein bisschen vorher gegangen. Die haben sich nicht mehr zusammen erlebt, aber das ist natürlich immer die Person, wenn man an Vereinslegende bei Arminia Bielefeld denkt, dann ist König Arthur mit dabei. Dann hätte man natürlich, wenn wir Vereins generell denken, noch sowas wie Heiko Westermann dazu denken können oder hier Patrick Obomoyela, wie auch immer. Aber für Fabi Klos spezifisch war es natürlich schon wirklich großartig, weil da schon genug große Namen der letzten 10 Jahre dabei waren.
Sehr schön.
So, Simon Terodde natürlich auch, so freundemäßig. Daniel Danger auf dem Fußballplatz, Comedy Acts eingelegt. Also schaut es euch doch einfach an auf dem YouTube-Account von Arminia Bielefeld, bevor ich euch jetzt hier 5 Minuten das Ohr ablabere.
Schon passiert, aber kein Problem.
Ja, richtig. So, und dann sind wir am Ende dieser Sportwoche angekommen, Benny. Die Länderspielpause geht zu Ende. Wir gucken natürlich, was sich in der WNBA tut. Die Formel 1 geht wieder los mit Hochspannung. Und wie gesagt, der Wintersport hat noch, wenn ihr das hört, vielleicht 10, 11, 12 Tage. Bis es wieder losgeht.
So ist es. Und dann bis nächste Woche. Ciao.
So ist es. Tschüssi.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.